Guten Morgen, liebe Geschwister, zu Hause an den Bildschirmen und hier vor Ort, liebe Freunde, liebe Gäste und vor allen Dingen lieber Joachim. Was für ein Ruf, was für ein Zeugnis, und es erfüllt mich mit großer Freude und Demut, dass der Herr mich benutzt hat, um zu dir zu sprechen und auf diese Art und Weise wir dich hier wieder im Team begrüßen dürfen. Ganz herzlichen Dank auch für deinen Mut, das heute und so spontan zu machen. Aber eben niemand kennt eben so genau Gottes Wege. Und während du schon ziemlich genau weißt, wie dein Weg ist, ist meiner im Moment noch etwas ungewiss. Oder das Thema der Predigt jedenfalls lautet, weiß ich den Weg auch nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal im Leben verirrt habt. Habt ihr mal den Weg nicht gewusst? Oder wusstet ihr einfach nicht, wie es weitergeht? Das ist kein so schönes Gefühl. Mir ist es erst letzten Herbst passiert, genau in so einem Wald wie diesem, nicht weit von hier, im blauen Land. Und wir sind gegangen auf so einem wunderschönen Weg auf der Höhe und rechts konnte man die Alpen sehen, links die Osterseen und den Starnberger See. Und dann kam der Wald, mehr und mehr Bäume. Die Aussicht verschwand und auch der Weg verschwand, weil es war Herbst und es lag so viel Laub da unten auf dem Boden, dass der Weg nicht mehr erkennbar war. Es war nur ein Trampelpfad, der sich wie eine Slalompiste um die Bäume führte und er war weg. Der Weg war weg und wir standen mitten im Wald und wussten, etwas stimmt nicht mehr. Kein schönes Gefühl. Und wir sind hin und her gegangen, den Weg zu finden. Wir haben ein Stoßgebet gesendet zum Herrn und der Weg wollte nicht auftauchen. Bis dann irgendwann am anderen Ende des Waldes zwei Personen auftauchten, eine Mutter mit ihrer Tochter und einem Hund, und die marschierten zielstrebig durch den Wald. Und an der Stelle habe ich gesagt, danke Herr, denn da, wo die herkamen, da wollten wir hin. Also, gutes Ende. Und manchmal ist es wirklich so, ein kurzes Gebet, Herr, hilf reicht, und wir bekommen eine Antwort, oft sogar sofort. Und so hat die Hedwig von Rädern, von der ich mir diesen Titel geliehen habe, ihr Lied dann weitergetextet, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Und darum soll es heute gehen. Es soll um einen Weg gehen, nämlich unseren Weg. Und wir wollen uns anschauen, was unser Schöpfer dabei für eine Rolle spielt. Wir erinnern uns, unser Schöpfer, der heißt so, weil er alles erschaffen hat, alles, wirklich alles, die Welt, Himmel und Erde, Meere und Land, die Natur, die Lebewesen und als i-Tüpfelchen auch uns Menschen. Und all diese wunderbaren, sind sie nicht hervorragend gelungen, Geschöpfe, die nennt Gott seine Kinder. Und er liebt seine Kinder, er liebt alle, uns alle, dich und mich. Und er gibt sich damit nicht zufrieden, dass er uns in die Welt gesetzt hat, sondern er hat auch noch gute Pläne mit uns, was wir aus Jeremia 29 wissen. Gott geht einen Weg mit uns und nicht umgekehrt, wie wir vielleicht manchmal meinen. Ja, wir kommen aus der Hand des Schöpfers. Das ist also der Startpunkt von diesem Weg. Und wie wir auch eben gesungen haben, wir wollen in die Ewigkeit. Das ist also der Endpunkt, zu dem wir gehen. Und wenn wir seinen Weg gehen, dann werdet ihr den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirt erscheinen wird. Das wird uns im 1. Petrus 5, Vers 4 versprochen. Das ist also unser Ziel. Aber leider steht dieser Weg auch unter einem sehr ungünstigen Stern. Gott hat den perfekten Plan mit uns und er hat uns perfekt gemacht, fast perfekt. Doch er hat uns auch den freien Willen gegeben. Und mit diesem freien Willen können wir eben tun und lassen in unserem Leben, was uns gefällt. Und das ist in einer Welt mit einer Million verführerischer Angebote höchst gefährlich. Doch was wiegen all diese Angebote der Welt im Vergleich zu seinen Angeboten? Und seine Angebote, die nennen wir in der Bibel oft Verheißungen. Ja, Gott ruft nicht so laut wie die Marktschreier auf den Märkten der Welt. Denn schreien muss man eigentlich nur, wenn man minderwertige Ware anzubieten hat. Aber seine Angebote sind immer nachhaltig, zielführend und von bester Qualität. Und es lohnt sich, gut zuzuhören. Und ich möchte euch einfach mal drei von diesen Verheißungen, die er uns gegeben hat, hier näher bringen. Zuerst haben wir Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir große und unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Ach, das macht mich doch schon mal neugierig. Epheser 2. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das wird ja immer besser. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Da sind wir schon dicht bei der Ewigkeit. Und hier in dem Text sind zwei Worte wichtig, auf die ich nochmal zu sprechen kommen werde. Hier ist das Wort einmal hören und folgen. Und darauf werde ich nochmal zu sprechen kommen später. Und es gibt auch einen etwas kritischen Vers, da heißt es zwar, darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört. Aber er sagt auch, verschließt euch seinem Reden nicht, so wie das Volk in der Wüste an dem Tag, an dem es gegen ihn rebellierte. Ja, also wenn Gott einfach die Dinge sagt, die wir gerne hören wollen, dann müssen wir nicht unsere Herzen verschließen. Also was damit gemeint ist, ist, glaube ich, dass Gott auch mal Dinge sagt, die uns nicht so gefallen. Und dann ist Gehorsam gefragt. Und das hören wir auch nicht so gerne. Ja, also in diesen Versen ist jetzt viel von Hören die Rede. Und wir haben 5 Sinnesorgane, eins davon ist unser Ohr. Und schon in der Bibel steht, wer Ohren hat, der höre. Und Hören, das ist erstmal ein Vorgang, dass wir akustische Signale und Geräusche wahrnehmen. Also Geräusche, Sprache, Musik, Lärm. Das steht alles an unserem Ohr an und manches auch ziemlich viel auf einmal. Und das Zuhören, das beginnt in dem Moment, wo wir unsere Aufmerksamkeit auf irgendeine von diesen akustischen Quellen richten. Und wenn wir das, was wir da gehört haben, verarbeiten, dann entsteht auch eine Handlung unsererseits oder auch eine Antwort. Und wenn ihr ein lebendiges Beispiel haben wollt, was der Unterschied zwischen Hören und Hören ist, dann schaut einfach mal eure Kinder an. Die Kinder haben in der Regel ein ganz hervorragendes Gehör, ein feines Gehör, ein gutes Gehör. Aber mit dem Zuhören hapert es ganz gewaltig. Und sie schenken dem Gehörten einfach keine Aufmerksamkeit. Und dann kommt auch keine Handlung. Und es gibt keine Antwort. Kommt euch das bekannt vor? Und wir sind Gottes Kinder. Und wenn ich Gott hören will, dann muss ich ihm meine Aufmerksamkeit schenken. So im Vorübergehen spricht er selten zu uns. Und auch die Bibel ermutigt uns, zuzuhören. In Hebräer 2, Vers 1 lesen wir, deswegen müssen wir im höchsten Maße auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Also wir erinnern uns, das Ziel ist die Ewigkeit. Und jetzt möchte ich euch 3 Dinge sagen, die ich für relativ wichtig halte, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wichtig halte im Zusammenhang damit, Gottes Stimme zu hören. Wie gesagt, es bedarf einer aufmerksamen Haltung. Und da hilft uns der Vers Matthäus 22, die Verse 37 und 38 weiter. Da heißt es, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Also da sehen wir, das führt zu einer gewissen inneren Haltung. Und meine Lieblingssängerin, die Lauren Daigle, die hat ein wunderschönes Lobpreislied genau zu diesem Thema geschrieben mit der inneren Haltung. Sie nennt es First, heißt zuerst. Und im Refrain heißt es, bevor ich mein Bedürfnis bringe, werde ich mein Herz bringen. bevor ich meine Sorgen emporhebe, werde ich meine Arme heben. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich suchen. Und damit ist eigentlich alles gesagt, was wir wissen müssen. Und wie gut und wie sicher unser Weg ist, den wir mit dem Herrn gehen, das hängt ganz von der Qualität unserer Liebesbeziehung zu ihm ab. Und diese Beziehung, die will gepflegt werden. Aber es ist eine wichtige Voraussetzung, um zuzuhören. Ja, und jetzt komme ich noch zu einem anderen Punkt. Das könnte man so bezeichnen, ein möglicher Störfaktor und eigentlich sogar ein häufiger. Und zwar ist das Störfaktor unser eigenes Herz. Also was ich damit meine ist, wenn wir von einem Projekt, sei es jetzt privater Art oder auch hier in der Gemeinde, wenn wir da sehr begeistert sind und unser Herz schon laut schreit und wir uns eigentlich innerlich schon entschieden haben, dieses Projekt oder dieses, was auch immer zu machen, dann ist es ganz schwierig, Gottes Stimme zu hören. Denn es ist deswegen schwierig, weil eben der Herr nicht so laut spricht und zum anderen eben unser eigenes Herz so laut ist, dass es ganz schwierig wird, die eigene Stimme zu hören. Und der Pastor Georg Müller in den USA, der kennt dieses Problem auch und der hat sich überlegt, was eine sinnvolle Herangehensweise ist. Und er sagt das so, wenn ich in einer Sache mich hinsetze und Gott frage, dann bemühe ich mich anfangs, mein Herz dazu zu bringen, dass es keine eigene Meinung zu dieser Sache hat. Und das ist ganz wichtig. Wir werden Gottes Stimme nicht hören, wenn unser Herz so laut ist. Und das ist eben auch eine wichtige Übung am Anfang, um Ruhe in uns reinzubringen und uns vorzubereiten auf das, was der Herr uns sagen will. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, den man auch als Störfaktor bezeichnen kann. Der Ursprung der Sünde begann mit Lügen. Und zwar dieser Art, Gott ist nicht gut, wir können ihm nicht vertrauen und er enthält uns Dinge vor. Und solche Art von Täuschungen wie damals gibt es auch heute noch. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, verbinden sich diese Täuschungen auch noch mit unseren Begierden oder manchmal auch unseren Schwächen, so wie bei Eva. Die Täuschung, die Lüge und die eigene Begierde haben dazu geführt, dass die erste Sünde passierte. Und mit diesen Täuschungen versucht der Feind uns von Gott wegzubringen. Und das sollte uns zumindest immer bewusst sein. Ich selbst habe das auch erlebt in meinem Ringen vor Jahren, als ich dabei war, Gottes Stimme zu hören, die ich unbedingt hören wollte. Und da kam einmal dieser Vers, Johannes 8, Vers 47, kam in mein Leben. Wer Gott zum Vater hat, der hört auf das, was Gott sagt. Aber ihr hört nicht, weil ihr nicht von Gott stammt. Und auf einmal sprang mir dieser Satz ins Auge. Ihr hört nicht, weil ihr nicht von Gott stammt. Und das habe ich persönlich genommen. Und ihr könnt mir glauben, wenn wir anfangen, solche Lügen zu glauben, dann liegt der Widersacher in der Ecke und kringelt sich vor Lachen. Aber wenn die Lüge mit der Wahrheit konfrontiert wird, ist es mit dem Spaß auch schnell vorbei. Und Jakobus 4, Vers 7 fordert uns ja auch auf, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, dann wird er vor euch fliehen. So, nun haben wir so ein paar Rahmenbedingungen und Voraussetzungen kennengelernt und nun wollen wir mal gucken, wie Gott zu uns spricht. Als erstes mal, was sagt uns die Bibel dazu? In Hebräer 1, Vers 1 lesen wir, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat. Daraus können wir entnehmen, dass Gott einfach viele verschiedene Wege gefunden hat seinerzeit und auch heute, wie er zu uns spricht. Im Alten Testament sprach Gott, und ich will jetzt mal nur ein paar Beispiele nennen, er sprach durch Engel, zum Beispiel im ersten Buch Mose zu Hagar. Und er sprach durch Träume, wir erinnern uns an Jakob und die Jakobsleiter. Er sprach durch Zeichenhandlungen bei Jeremia. Und er sprach durch Wunder. Wir denken an die 10 Plagen, das geteilte Meer oder auch die Wolke, die vor dem Volk Israel herwanderte. Im Neuen Testament ändert sich das ein wenig. Im Neuen Testament spricht Gott durch Jesus in den Evangelien. Da war er ja auch auf der Erde, der Sohn. Und von der Apostelgeschichte bis zur Gegenwart spricht Gott durch den Heiligen Geist. Und wir sind seine geliebten Kinder. Gott spricht mit seinen Kindern, damals wie heute. Und ich möchte das jetzt mal so zusammenfassen für heute. Heute spricht Gott durch den Heiligen Geist und gebraucht dazu die Bibel, Gebet, Lebensumstände und die Gemeinde, um sich selbst, seine Absichten und seine Wege zu offenbaren. Das ist jetzt mal in ganz kompakter Form, wie wir Gott heute in seinem Reden erleben können. Also wie nehmen wir sein Reden wahr? Da ist von Bibelversen die Rede. Ich glaube, ihr kennt alle dieses Phänomen, dass ihr die Bibel lest und manche Kapitel zum x-ten Mal und auf einmal steht da ein Satz drin, der vorher nicht drin stand. Ja? Also gefühlt nicht drin stand. Ne? Ich habe zum Beispiel ewig lange gebraucht, bei diesem Bibelvers Johannes 15, Vers 5, der Weinberg und die Reben. Und dann erst vor ein paar Jahren ist mir aufgefallen, da steht drin, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Habe ich bisher nicht gelesen. Aber das hat mein Leben verändert. Das ist also, was Bibelverse mit uns tun können und wie der Herr zu uns spricht. Wann immer so Verse leuchten, hat der Herr zu euch gesprochen. Und Gebet ist auch eine gute Möglichkeit. Und beim Gebet ist schon mal eine von diesen Voraussetzungen, die ich vorhin gesagt habe, erfüllt, weil für das Gebet nehmen wir in der Regel eine besondere Haltung ein. Wir ziehen uns an einen stillen Ort zurück, in unser stilles Kämmerlein, und wir sorgen für eine ruhige Umgebung, dass wir zum Herrn beten können und er uns antworten kann. Und wann immer wir dem Herrn was hingelegt haben, dann sollten wir aufmerksam in unserer Umgebung schauen, ob er nicht antwortet. Weil nicht immer kommt die Antwort aus der Richtung, aus der wir gebetet haben. Also wir müssen aufmerksam in unserem Leben sein. Ja, dann gibt es Lebensumstände. Ich meine, Lebensumstände sind immer zuerst die Sachen so wie Job, neuer Job, unerwarteter Job, Jobverlust. Beziehungssachen sind so Lebensumstände, Umzug, keine Ahnung. Also ich habe auch oft von Menschen gehört, die über die Maßen aktiv waren, die sich bis über ihre Kräfte verausgabt haben und die wurden dann einfach mit einem Beinbruch ruhig gestellt. Also auch das kann Gottes Reden sein, wenn er sich um euch sorgt. Und dann gibt's noch die Gemeinde, durch die Gott spricht. Also das sind eben die Geschwister, die Ältesten. Und da ist eigentlich das, was der Joachim gerade erzählt hat, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es gibt Momente, wo eben ein Bruder, eine Schwester, eben man zusammensitzt oder wer predigt, was auch immer. Und dann entsteht dieser Moment, wo der Herr in jemand anders einspricht. Manchmal passiert das auch hier im Kirchenraum nach dem Gottesdienst oder im Kirchencafé. Und man hat dann so einen eigenen Raum für sich und es kommt ein ganz besonderes Gespräch zustande, wo einer einem was anvertraut und durch den anderen Gott zu jedem spricht. Das sind so besondere Momente und da könnt ihr echt dankbar für sein, wenn Gott auf diese Art und Weise zu euch spricht. Ja, und über die Geschwister oder eben anderes reden, haben wir dann neue Erkenntnisse, wir bekommen Eindrücke mitgeteilt. Gottes Wahrheit können wir allerdings nicht entdecken, die kann uns nur der Heilige Geist offenbaren. Und es kann auch sein, dass der Herr über mehrere Tage, Wochen, über mehrere Gebete hinweg spricht und erst am Ende das ganze Bild entsteht von dem, was er uns damit sagen will. Und dann ist noch ein Punkt, so den habe ich jetzt für mich auch entdeckt, was immer wir Gott hintragen und von ihm eine Antwort wollen. Und was, also manchmal antwortet er einfach mit Frieden. wenn wir in einer Sache ihn um Rat bitten und er schenkt uns einen Frieden zu dieser Sache, dann geht er mit uns. Wenn wir aber keinen Frieden haben, sondern Unruhe in uns, dann ist es um diese Sache nicht so besonders gut bestellt. Und wenn ich in einer Sache keinen Frieden habe, dann sollte ich niemals eine Entscheidung treffen. Auch nicht mich zum Opfer von Terminen machen. Da müssen wir einfach auf Gott warten. Gott hat den Plan und er hat auch den Zeitplan dazu. Ja, jetzt sind wir schon ein großes Stück dieses Weges gegangen und jetzt möchte ich an den Punkt kommen, ja, wo wir uns mal anschauen, wie das so auf dem Weg dann aussehen kann. Und ich könnte jetzt viele Beispiele aus dem Alltag bringen, aber ich möchte diesen Weg jetzt mit euch nachgehen anhand der Bibel. Und zwar, wie da schon stand, anhand der Apostelgeschichte. Hier ist ein Vers aus der Apostelgeschichte 11, die Verse 27 bis 29. Während dieser Zeit kamen einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Einmal stand er auf und sagte, vom Geist Gottes geführt, eine schwere Hungersnot über das ganze Römische Reich voraus, die dann auch unter Kaiser Claudius eintrat. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in die Judäa eine Unterstützung zukommen zu lassen. Jeder von ihnen sollte nach seinen finanziellen Möglichkeiten beitragen. So, also hier hören wir, da kommt ein Mann namens Agabus und dem schenkt der Heilige Geist ein Bild. Und das teilt er auch mit. Interessant ist, was hier nicht drin steht. Der Heilige Geist schenkt ein Bild, aber es gibt hier keinerlei Handlungsanweisungen. Er sagt niemandem, was zu tun ist. Und erst später, als diese Hungersnot eintritt, legt er den Jüngern aufs Herz, den Geschwistern in Judäa zu helfen. Also das behaltet mal im Kopf für die weiteren Ausführungen. Dann kommen wir zu einem anderen Vers aus der Apostelgeschichte 19, Vers 21. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien, Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Also ich möchte das mal ein bisschen salopp formulieren. Ich meine, Paulus, wissen wir alle, das war kein Tourist, der gesagt hat, heute fahre ich auf die Malediven und morgen nach Mallorca, sondern wenn Paulus eine Reise vorhatte, dann war ihm das immer vom Geist eingegeben und er wusste genau, wo er gebraucht wird und wo er hingeht. Und das steht hier, er nahm sich eben diese Reise jetzt vor, die ihn zum Schluss nach Jerusalem führte. Und ein paar Verse später, in der Apostelgeschichte 20, die Verse 22 bis 24, lesen wir, seht, durch die Weisung des Geistes gebunden, gehe ich jetzt nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt, durch die ich komme, ankündigt, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben nicht für der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den ich von Jesus, unserem Herrn, erhalten habe, den Menschen die Freudenbotschaft zu bringen von Gottes Gnaden. So, hier hören wir also nochmal, dass Paulus durch die Weisung des Geistes gebunden losgeht. Und der Geist sagt ihm auch, dass ihn in der Stadt Jerusalem nichts Gutes erwartet. Ihn erwarten Gefangenschaft und Leiden. Also es ist ja eigentlich höchst menschlich, wenn ich sage, naja, warum soll ich da jetzt hingehen? Aber hier steht auch ganz klar, dass Paulus sein eigenes Leben gering schätzt und sein Ziel eben sehr hoch. Das Ziel zu erreichen und den Auftrag zu erfüllen und ihn interessieren, diese Schwierigkeiten, die auf ihn warten, nicht. Und da steht auch, ich weiß nicht, was mir begegnen wird, steht am Anfang. Und auch die Ungewissheit stört ihn nicht. Aber er weiß, was er zu tun hat. Und der Geist führt ihn. Und Dann habe ich noch einen Vers rausgesucht, der auch sehr interessant ist, aus der Apostelgeschichte 21, der Vers 4 und 5 und 6. Nachdem wir die Jünger in Tyrus gefunden hatten, blieben wir eine Woche bei ihnen. Sie warnten Paulus vor der Weiterreise nach Jerusalem und berieten sich dabei auf den Geist. Trotzdem brachen wir nach Ablauf einer Woche wieder auf. Die Jünger begleiteten uns mit ihren Frauen und Kindern bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder und beteten. Dann nahmen wir Abschied, gingen wieder an Bord, während sie nach Hause gingen. Das finde ich, das ist jetzt ein wirklich spannender Vers, in dem ganz viel drin steckt. Zum einen ist es hier die Jünger. Die Jünger, die haben genau das gleiche Bild bekommen, was Paulus bekommen hat. Sie haben gesehen, Paulus geht nach Jerusalem und sie haben gesehen, da droht Gefangenschaft und Leiden. Und dann steht hier, und sie beriefen sich dabei auf den Geist, Paulus zu warnen. Und das ist jetzt ein ganz schwieriger Punkt. Sie gingen hin, hatten eine schwere Auseinandersetzung mit Paulus, wollten ihn davon abhalten, dass er nach Jerusalem geht. Und da müssen wir mal beachten, der Geist hat Paulus aufs Herz gelegt, eben diese Reise zu machen und trotz der Schwierigkeiten zu gehen. Den Jüngern hat er das gleiche Bild vermittelt, aber sie haben eine völlig falsche Interpretation aus diesem Bild gezogen. Und sie meinten sogar noch, es wäre vom Heiligen Geist. Sie haben, und das ist menschlich sehr verständlich, sie haben einfach aus eigener Sorge um den Paulus, haben sie hinzugefügt, er sollte nicht gehen. Das hat der Geist aber gar nicht gesagt. Weil der Geist sagt nicht, Paulus geh, und den Jüngern sagt, er sagt dem Paulus, geht nicht. Also so funktioniert das nicht. Paulus hat die Botschaft bekommen zu gehen und die Jünger nicht. Und die Auseinandersetzung entsteht dadurch, dass sie aus menschlichem Ermessen heraus eben ihn versuchen zu warnen, weil sie in Sorge um ihn sind. Aber Paulus lässt sich von seinem Weg nicht abbringen. Und dann, wie es eben auf seinem Herzen ist, bricht er nach einer Woche wieder auf. Und das ist jetzt hier ein anderer interessanter Punkt in diesem Vers. Also man kann davon ausgehen, dass die Jünger und Paulus schon eine recht handfeste Auseinandersetzung hatten. Und ja, vielleicht haben sie sich gestritten, jedenfalls haben sie sich also leicht nicht breitschlagen lassen. Und Paulus natürlich erst recht nicht. Und dann steht hier, die Jünger begleiteten uns mit ihren Frauen und Kindern bis vor die Stadt. Und das finde ich insofern interessant, als die hatten einen großen Streit, eine große Meinungsverschiedenheit. Aber am Ende war die Liebe größer als alle Meinungsverschiedenheiten. Und sie gingen gemeinsam an den Strand, sie beteten, knieten nieder und nahmen Abschied voneinander. Das finde ich einfach wichtig und erwähnenswert. Und sie gingen eben dann an Bord oder nach Hause. Ja, also das ist eben, oder das, was ich zeigen wollte, ist, dass wir, wenn wir die Botschaft vom Heiligen Geist hören, dass wir da ganz achtsam sein müssen, was wir wirklich gehört haben. Der Heilige Geist gibt oft keine Anweisungen, sondern da kommt was von unserem eigenen Herzen hinzu. Und da müssen wir unterscheiden, was vom Herzen ist. Und manchmal sagt der Heilige Geist dem einen, geh, und legt ihm es auch aufs Herz. Manchmal, wie bei Agabus, sagt er nur das Bild und legt den anderen aufs Herz, was sie tun sollen. Und was der Heilige Geist nicht tut, ist zu sagen, du sag mal dem Bruder oder der Schwester, sie soll das und das machen. Das tut er nicht, so eine Dreiecksverhältnisse gibt's nicht. Er legt ja immer nur selber was aufs Herz. Und wenn jetzt mal die Situation eintritt, dass ein Bruder oder eine Schwester zu mir kommt und sagt, du bist doch so ein Fan von Afrika und ich habe dich gerade im Kongo gesehen und da gibt's dieses Schulprojekt und da solltest du unbedingt hingehen. Wenn es so läuft, liebe Leute, dann nehmt am besten diesen Bruder, diese Schwester mit, damit sie euch da sagen können, was ihr zu tun habt und wann ihr wieder nach Hause fahren könnt. Ja, jetzt sind wir schon ein großes Stück des Weges vorangeschritten und jetzt geht's eigentlich nur noch um den Zieleinlauf. Ja, weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Und damit müssen wir uns einfach abfinden. Gott wird seinen Weg nur Stück für Stück offenbaren. Und wir können immer nur in der Haltung in der nötigen Grundhaltung mit ihm mitgehen und versuchen, seine Stimme zu hören. Wir wissen, Gott hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Und er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme und sie folgen mir. Und das ist eigentlich die einzige Verantwortung der Schafe, zu hören und zu folgen. Und genau genommen sind wir ja die Schafe von unserem Hirten. Und er liebt es auch, wenn wir hören und folgen. Und ich möchte diese Predigt jetzt abschließen noch mit einem Bild oder sagen wir mal einem Doppelbild. Versetzt euch mal in die Lage, ihr seid in einem Flugzeug oder vielleicht fliegt ihr sogar selber. Und wenn man fliegt, dann kommt ja oft dieser coole Spruch da, ach, ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Fliegen, runter kommen wir immer. Das ist ebenso makaber, wie es auch wahr ist. Und wenn wir uns die Erde anschauen, es gibt wirklich genügend Oberfläche, wo wir runterkommen können. Aber das ist nicht so unbedingt zielführend. Und dann gibt es da so einen ganz kleinen, winzigen Strich irgendwo und der heißt Landebahn. Und es gibt einen Lotsen und der führt uns hin zu dieser Landebahn. Und wenn wir da runterkommen, dann kommen wir sicher nach Hause. Und wenige Meter daneben führen ins Verderben. Und wenn wir das jetzt auf unser Glaubensleben übertragen, dann ist unser himmlischer Zieleinlauf genauso ein winziger Strich. Und das steht in Matthäus 7, Vers 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Darum geht es, dass wir diese schmale Pforte treffen. Und auch hier gilt, wenige Meter daneben führt auch ins Verderben. Und was ich noch ganz witzig fand, auf vielen Flughäfen kann man ja oft so eine großen Schafherden mit echten Hirten bewundern, die da die Wiesen mähen. Und da ist es wieder, als wollten uns die Schafe eben immer an ihre Verantwortung erinnern, hören und folgen. Hören und folgen. Amen.